Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren hier für euch und wir blicken zurück auf den großen Preis von Ungarn am Hungaroring. Wir haben wieder einen Debütsieger in der Formel 1, der heißt Oscar Piastri. Es ist der siebte Sieger in dieser Saison, der sechste Sieger in dieser Saison. Der sechste? Der siebte? Mein zart, knuspriges Cremisch. Dennis Lewandowski wird es mir jetzt sicher sagen können. Ist es der sechste oder siebte Sieger diese Saison?
Jetzt hast du mich auf den kalten Fuß erwischt, aber ich glaube der siebte.
Ja, auf jeden Fall hat diese Saison schon viele Sieger gesehen. Aber es geht ja super los heute. Es war ein anstrengendes Wochenende. Das müsst ihr uns nachsehen. Ja, der eine war in Ungarn, der andere nur bei Coldplay, aber trotzdem. Ja. Der große Preis von Ungarn liegt hinter uns. Wir haben schon viel gelesen, viel diskutiert in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram, in der Discord-Gruppe wurde schon eifrig diskutiert. Natürlich sprechen alle darüber, hat man bei McLaren das Richtige gemacht und Lando Norris den Sieg nicht gegeben, sondern diesen Sieg an Oscar Piastri gereicht, weil Oscar Piastri den Start gewonnen hat, weil Lando Norris das erneut nicht hinbekommen hat und ja, weil Piastri auch im ersten Renndrittel auf jeden Fall schneller war mal als Lando Norris. Lando Norris dann am Ende in der Mitte des Rennens, sag ich mal, auf jeden Fall gut dabei gewesen. Dann spätestens auch nach dem verfrühten Boxenstopp, dem Undercut gegen Hamilton, aber unfreiwillig auch gegen Oscar Piastri, dann auch sehr schnell gewesen. Am Ende hat er ihn dann doch vorbeigelassen. Erst hat er so ein bisschen reagiert wie ein patziges Kind, was seinen Süßigkeitenvorrat nicht auffüllen durfte im Supermarkt, als er im Cooldown-Room war mit Lewis Hamilton und so ein bisschen wie so ein schmollendes Einzelkind geguckt hat. Und ich bin selber Einzelkind, ja, ich darf das sagen. Ja. Er ist es ja nicht. Und dann irgendwann ist das Ganze mal in ihn eingesunken und er hat gesagt, okay, ja, ich habe den Sieg ja auch eigentlich gar nicht verdient, sondern das war Oscars Sieg und den Sieg hat er dann auch bekommen. So, von außen haben wir da schon sehr viel drüber diskutiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das von vor Ort, du bist ja noch in Ungarn, wahrgenommen hast. Wie ging das so auf der Tribüne? Also was hast du verstanden von dem, was da so passiert ist während des Rennens?
Ja, ich saß tatsächlich im Umkreis einiger McLaren-Fans, von daher haben die das sehr elektrisiert alles wahrgenommen und ich hatte aber auch die Befürchtung, den Eindruck, es war ihnen egal, wer von beiden gewinnt. Ich war am Anfang tatsächlich verwirrt, weil ich habe mich wirklich kurz bevor der Boxenstopp von Norris kam mit meinem Bruder noch unterhalten und wir haben dann auch gesprochen, was wir so glauben, wie das jetzt vonstatten geht und ich sagte, ja, eigentlich musst du jetzt Piastri reinholen, ist ja klar, ne? Weil für mich war es auch einfach so, dass die McLaren auch derart weit vorne waren, dass ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie wirklich noch irgendwie versuchen, mit einer Strategie gegen Hamilton zu verteidigen, weil das war für mich eigentlich ziemlich klar. Auf der Tribüne hast du immer erst die Orangenen gesehen und dann kam erstmal ein bisschen nichts und dann kamen die Gegner dahinter, also von daher. Und als dann Lando Norris an die Box kam, ja, war ich maximal verwirrt und als dann nach dem Piastri-Stop dann klar war, dass Piastri eine ganze Ecke sogar hinter Lando Norris rauskam, habe ich schon gedacht, oh, das gibt jetzt richtig Ärger. Habe eigentlich auch gedacht, weil man kriegt die Funksprüche, man hat zwar das Worldfeed und da sind auch die Funksprüche drin, es ist aber natürlich so, dass sobald ein Auto vorbeifährt, du einfach auch nichts mehr hörst. Und ich bin wirklich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Piastri da jetzt erstmal mega sauer ist und hab dann immer wieder mal gehört, dass man ihn anfunkt, den Lando Norris, war mir aber jetzt auch nicht klar, was die da machen und dann als wir schon wirklich dachten, der Lando Norris fährt jetzt durch die Ziellinie, wird Erster, hat er ihn dann kurz vor Schluss ja vorbeigelassen. Also auf der Tribüne war das schon ein bisschen wirsch und auch ein bisschen unverständlich, das Ganze. Da hat mir dann auch hinterher dann euer Livestream gestern Abend erst geholfen, das wirklich nachzuvollziehen, was da los war.
Ja, wir haben das versucht, dann bestmöglich einzuordnen auch. Ich weiß nicht, für den einen ist es gelungen, für den anderen nicht. Christian und ich hatten da ja auch so etwas unterschiedlichere Standpunkte und mit einer Nacht Schlaf würde ich von meinem auch nicht so groß abweichen, dass ich halt denke, dass es das Richtige war, was man gemacht hat, dass man Lando Norris da angewiesen hat, den Platz zurückzugeben. Ich habe aber immer mehr Sympathie für das, was Christian gesagt hat, dass Norris das einfach hätte früher machen sollen und dann nochmal angreifen sollen. Und dann sagen sie dann, okay, ich habe ihn dann halt auf der Strecke überholt, weil sie haben ja gesagt, racen dürfen hätten sie. Warum hat er das nicht gemacht? Also warum wollte er unbedingt bis zur letzten Runde warten? Das erschließt sich mir halt noch nicht. Für den größtmöglichen Patzig-Moment oder was war der Hintergrund? Also, weil wenn man drüber nachdenkt, dann wäre das ja wirklich der klügere Move gewesen. Ne? Also einfach zu sagen, okay, dann überhol mich jetzt, dann machen wir es jetzt, aber dann sieh zu, dass du mich abhängst. Oder ich überhole dich halt wieder und dann würde ich halt klar auf der Strecke gewinnen. Idealfall passiert da natürlich nichts zwischen den beiden. Sie haben trotzdem das 1-2, aber Norris gewinnt es halt auf der Strecke.
Ganz genau. Also für mich war auch, also ich bin da auch der Meinung, Piastri war am Ende der Mann, der nach vorne gehörte. Also ich finde auch, dass man da hätte die Boxenstrategie auf jeden Fall so ausrichten sollen, dass er da nicht in Gefahr läuft, eben durch einen Undercut oder so überholt zu werden. Wenn Lando Norris das hinterher auf der Strecke gemanagt hätte, auch nach eventuellem Rücktausch relativ früh, bin ich auch voll da, hätte man das machen können. So für mich aber eben aufgrund, und du hast es angesprochen, des erneut schwachen Starts von Lando Norris, Oscar Piastri am Ende der verdiente Sieger. Aber das ist natürlich auch für ihn schade, muss ich wirklich sagen. Man hatte nicht so dieses gelöste Gefühl, also auch nicht dieses die Befürchtung oder beziehungsweise jetzt habe ich mich so ein bisschen verhaspelt, den Eindruck, so, ich bin noch ein bisschen durcheinander von der Wärme, den Eindruck, dass Oscar Piastri das auch wirklich so sichtlich genossen hat. Er wirkte sehr reserviert, zumindest das, was man auf den Screens der Strecke so mitbekommen hat. Ja, da hat man sich vielleicht um einen schöneren Moment für Oscar Piastri gebracht, aber am Ende trotzdem auch nicht zu verhehlen, eine super Leistung des McLaren-Teams, was für ein Auto sie da für dieses Wochenende auf die Beine gestellt haben.
So, und jetzt schauen wir mal so ein bisschen weiter. Ja, diese Ausgabe heißt ja, muss ich selber nochmal gucken, wie die Ausgabe heißt, weil echter Profi hier am Werk heute, also auch bei mir ist noch ein bisschen Wärme im Kopf, glaube ich, vielleicht auch sonst nicht viel. Einzige Chance vertan, ja, so heißt diese Ausgabe, und das habe ich bewusst so gewählt, weil ich natürlich vieles an Feedback gelesen habe, auch in den sozialen Medien, auch das, was ich selber dann auf meinem Twitter-Kanal Kevin-Scheuren geschrieben habe, dass ich halt denke, dass das für die jetzige Phase die richtige Entscheidung war und man auf lange Sicht, glaube ich, auf dieses Rennen auch stolz zurückblicken kann innerhalb des Teams und dass man das Bigger Picture sehen muss. Also es gibt ein großes Ganzes bei McLaren und das steht einfach über dem einzelnen Befinden des Fahrers. Dann gab es dann das Kontra-Feedback, was ich auch gut finde und was ja auch völlig richtig ist, zu sagen, ja, aber Norris könnte dieses Jahr Weltmeister werden. Was ist, wenn am Ende 5 Punkte fehlen? Was wäre, wenn? Und da haben wir ja schon das Problem. Was wäre, wenn? Und es muss ja wirklich sehr viel passieren, dass dieser Vorsprung, den Verstappen aktuell noch hat, dann auch so derbe schmilzt, dass Norris rankommt. Damit möchte ich nicht sagen, dass Norris das nicht schaffen könnte. Aber ich glaube nach wie vor, dass man für die lange Sicht sehr viel richtig gemacht hat, Piastri hier den Sieg zu geben und quasi das Teamgame so zu spielen. Weil erstens hat man so oder so ein 1-2-Ergebnis eingefahren, das heißt maximale Punkte für die Konstrukteurs-WM. Und zweitens das, was Norris ja auch festgestellt hat nach dem Rennen, nämlich als er gesagt hat, ja, Oscar hat auch schon viel für mich getan und das muss er auch noch tun, wenn Norris Weltmeister werden will, braucht er einen Teamkollegen, der ihm auch wirklich helfen möchte. Und wie kannst du einen Teamkollegen, der vielleicht noch nicht so ganz auf dem Niveau ist, um die Weltmeisterschaft zu fahren, dazu bringen, dir zu helfen, ist in den Momenten, wo es darauf ankommt, auch für ihn da zu sein und ihm die Möglichkeiten einzuräumen. So, und gleichzeitig stellt sich die Frage durchaus, hat man damit jetzt die einzige Chance vertan, Formel-1-Weltmeister 2024 zu werden? Und damit meine ich jetzt vor allem Lando Norris. Hätte Lando Norris deiner Meinung nach drauf scheißen sollen und sagen sollen, ja komm, soll er mich kriegen, aber dann soll er mich halt wirklich kriegen. Ich mache hier nicht Multi-21, sondern ich mache es wie Sebastian Vettel damals und zieh's durch. Oder glaubst du, das hätte das Teamgefüge vergiftet und dementsprechend für die Zukunft mehr Probleme verursacht, als es geholfen hätte?
Ja, kurzfristig ist natürlich immer so die erste Intention, dass man denkt, boah, Junge, fahr das doch einfach nach Hause und guck, dass du vielleicht irgendwie Weltmeister wirst. Aber ich glaube eben, dass da viel mehr einzahlt und dass Lando Norris eben erstmal noch einen sehr großen Abstand auf Max Verstappen hat. Da den erstmal abzubeißen, wird eine Mammutaufgabe. Und klar, er hätte jetzt 7 Punkte mehr haben können, hätte damit, ich meine, ich will nicht ausschließen, dass ihm diese 7 Punkte vielleicht am Ende fehlen, aber ich glaube, er hat einen wichtigen Schritt auch dahin gemacht, das Team eben zu positionieren für einen WM-Kampf. Weil ich glaube, für McLaren geht es in erster Linie diese Saison um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Die Chance ist so groß wie lange nicht mehr für das Team. Natürlich zweitrangig, was den Punkteabstand angeht, ist natürlich Lando Norris jetzt der erste Kandidat, um Max Verstappen anzugreifen. Aber ich glaube eben jetzt mit diesem Move das Team hinter sich zu bringen, auch Oscar Piastri hinter sich zu bringen, denn ich glaube, er weiß, dass er am Ende noch diesen Tick schneller ist als Oscar Piastri. Und den aber zu haben, und das ist dann vielleicht auch, je nachdem, wie sich das bei Red Bull entwickelt, der Vorteil, den er hat, dass er einen Mann hat, der mit ihm an seiner Seite für ihn vorne kämpfen kann. Und das hat zum Beispiel Max Verstappen aktuell nicht. Daher glaube ich im Großen und Ganzen, wenn wie du gerade sagtest, dieses Gesamtbild zeichnen, war es gestern der klügere Schachzug, auch wenn er in der Kurzfristigkeit vielleicht fragwürdig aussieht.
Ja, wo ich auch,
wie ich so sehen.
Ja, und wo ich auch widersprechen würde, ist so manches Feedback, was ich lese, Norris hätte Eier zeigen müssen. Man sieht bei Norris, dass er das Rüstzeug nicht hat, Weltmeister zu werden. Sehe ich gar nicht. Also ich finde nach wie vor, ich hasse ja diesen Begriff Eier zeigen, aber gut, so ist es halt. Ich finde, er hat mehr bewiesen an Größe, dass er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat, als er es nicht gemacht hätte. Ja, er wird seine Momente bekommen, wo er auch egoistisch handeln kann und wo er das auch durchziehen kann, aber das war gestern einfach nicht der Tag dafür. Und ich glaube, das wird ihm im Nachhinein auch sehr bewusst sein. Das ist ihm ja gestern auch schon später sehr bewusst geworden, nachdem er so seinen kleinen Moment im Cooldown-Room hatte und auch Hamilton. Also das ist halt auch sowas, da muss man halt mal so ein bisschen gucken. Hamilton macht ein ehrliches Kompliment eigentlich fürs Auto und Norris reagiert dann so patzig drauf. Also ich weiß nicht, ob das nötig war, aber gut, das ist auch ein bisschen die Entwicklung von Lando Norris, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls finde ich, dass Lando Norris immer mehr unter Beweis stellt, dass er ein richtig großer Rennfahrer werden kann. Nur glaube ich, dass er den richtigen Weg geht bei einem Team wie McLaren, wo eben dieses Teambild ein ganz anderes ist als bei Red Bull. Bei Red Bull, da braucht es den egoistischen Vorprescher, da braucht es den Vettel, da braucht es den Verstappen. Das ist ein Team, was genau darauf ausgelegt ist. Und bei McLaren ist das Team eben auf das Team ausgelegt. Das heißt, jeder muss mithelfen, jeder muss da mit anpacken, jeder muss bereit sein, für den anderen auch ein Stück weit die extra Meile zu gehen und zu sagen, ja, das ziehen wir durch. Und es wäre ein völlig unpassender Move für McLaren gewesen, wenn Norris da jetzt so egoistisch vorgeprescht wäre. Und wenn am Ende, liebe Freunde, die meinen, mir was vorrechnen zu müssen, von wegen, ja, wenn am Ende 5 Punkte fehlen, dann wird es nicht der große Preis von Ungarn sein, der fehlt. Da gibt es andere Rennen diese Saison, wo es Norris auch selbst verbockt hat. Ja, und wo es das Team auch an anderer Stelle verbockt hat. Aber zu sagen, nur weil er sich jetzt nicht über diese Teamorder hinweggesetzt hat, fehlen ihm die Eier, um Formel-1-Weltmeister zu werden, da würde ich mal ganz klar widersprechen. Und ich glaube, dass für die Entwicklung des Rennfahrers Lando Norris dieses Wochenende ein ganz, ganz wichtiger Schritt war und er durchaus in der Lage ist, Formel-1-Weltmeister zu werden. Wenn es nicht 2024 wird, wird das vielleicht 2025. Aber dann hat er wenigstens das Team hinter sich, dann hat er Oscar Piastri neben sich, hinter sich, der ihn da unterstützt. Also da finde ich auch so ein bisschen die Kritik, die Lando Norris da bekommen hat, schon auch ein bisschen frech und unpassend einfach.
Ja, ich glaube, ich hatte das ja schon gesagt, nachdem wir in Spielberg über den Zusammenstoß mit Verstappen geredet haben. Ich glaube, dieses Jahr ist für Norris ein ganz, ganz wichtiges Jahr, um zu lernen, in solchen Situationen umzugehen. Man darf nicht vergessen, er fährt jetzt das erste Mal um Siege. Er hat vorher zwar auch Podiumergebnisse geholt, er hat immer wieder super Rennen gefahren, aber jetzt geht es das erste Mal um Siege, um wirklich große Weltmeisterschaftspunkte. Und ich glaube, diese ganzen Sachen jetzt, Spielberg, auch Ungarn jetzt, das wird unheimlich darin einzahlen, ihm wirklich das mitzugeben, was es dann in einem Kampf um die Weltmeisterschaft braucht. Weil er hat auch gezeigt, er muss noch einiges lernen. Alleine, wenn wir dann wieder mal leider einen verpatzten Start sehen, das sind Sachen, da muss er an sich arbeiten. Und ich glaube, er reift mit solchen Sachen. Er wird durch solche Sachen wie die Kollision mit Verstappen, wie jetzt eben diese Stallorder zu machen, daran wird er wachsen. Wird hoffentlich auch noch an den Fehlern arbeiten, die er eben auf der Strecke noch macht. Und deshalb bin ich auch an dem Standpunkt, dass ich sage, für 2025 ist Lando Norris für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat.
Und was das Team angeht, das ist nämlich auch was. Wenn ich lese, dass man, dass das Team Norris verarscht hätte oder so, das Einzige, was sie gemacht haben, ist nicht klar genug kommuniziert. Und wenn man das auch noch lernt und wenn man da noch klarer wird, und ich finde das, was du gesagt hast, ist eigentlich wunderbar. Norris beginnt gerade zu lernen, wie es ist zu gewinnen. Und so geht es ja bei dem Team auch. Die müssen erstmal wieder lernen zu gewinnen, die müssen erstmal wieder lernen, um die WM mitzufahren und welche Entscheidungen dafür zu treffen sind. Und dass das ein paar Probleme macht zu Beginn, weil man eben austarieren muss, wie weit kannst du gehen bei deinen Fahrern, wie klar kannst du werden, wie sehr verstehen die das auch, wie sehr musst du aber auch verstehen, wie die Fahrer innerhalb des Autos, innerhalb des Rennens agieren, wenn sie so eine Ansage bekommen. Dann kann man schon darüber diskutieren, dass die Art und Weise, wie Will Joseph das kommuniziert hat gestern, einfach nicht gut war, ja, und nach außen hin ein bisschen dilettantisch wirkte. Aber was es am Ende tut, ist, eine Übungsfläche zu leisten, die dann, wenn es darauf ankommt, hoffentlich viel, viel besser genutzt wird, die, wenn es darauf ankommt, auch umgesetzt wird und dann wird das auch klarer werden. Ja, aber man muss dem Ganzen, glaube ich, ein bisschen Zeit geben. Deswegen ist die Antwort auf die Frage meiner Meinung nach, ist die einzige Chance vertan? Auf keinen Fall. Es ist noch nicht mal eine, also ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass es eine realistische Chance auf die Weltmeisterschaft gibt für Lando Norris in dieser Saison. Also dafür muss einfach, wie gesagt, sehr viel passieren. Ja, es ist sehr viel Konjunktiv. Es sind über 70 Punkte Abstand. Das heißt, Verstappen muss mal mindestens zwei, drei Rennen nicht punkten, damit das passiert. Und das sehe ich einfach nicht kommen. Weil wenn seine Maximalplatzierung einfach Platz 5 ist, das sind immer noch 10 Punkte, dann holt Lando Norris zwar auf, wenn er gewinnt, aber es muss halt schon ein bisschen mehr kommen. Was die Teammeisterschaft angeht, das ist ein anderes Thema. Aber das ist nun mal die Weltmeisterschaft, die eher für die Teams interessant sind. Nach außen hin ist es die Fahrerweltmeisterschaft. Und McLaren hat eine Chance, dieses Jahr Konstrukteursweltmeister zu werden. Absolut. Aber Fahrerweltmeister wird meiner Meinung nach noch immer Max Verstappen. Und das ist dann einfach, wie du sagst. Dieses Jahr ein Jahr, wo man lernen kann, wo man damit umgehen lernen kann. Und nächstes Jahr kommt es dann wirklich drauf an. Und das ist ja dann im Endeffekt wahrscheinlich auch deine Antwort auf die Frage, ne? Dass die einzige Chance dahingehend noch nicht vertan ist.
Genau, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr ist ein Jahr, wo zwar die theoretische Chance besteht, aber ich glaube, dass 2025 das entscheidende Jahr wird. Und jetzt alles, was sie machen können, und selbst wenn sie am Ende noch nah rankommen, ist, glaube ich, nichts, womit man hätte rechnen können. Und worauf sie jetzt aber halt hinarbeiten können, indem sie dann für 25 angreifen und das Maximum aus diesem Jahr rausholen. Weil wir haben noch Rennen, es ist noch alles möglich und deshalb, ja, Chance absolut noch nicht vertan. Und vielleicht eröffnet man sich gerade vielleicht durch die kleinen Niederlagen in diesem Jahr die Chance, für nächstes Jahr gut gewappnet reinzugehen.
Und das wird das Hauptziel sein müssen. Mal gucken, wie es dann jetzt in Belgien läuft, ob das Update von Red Bull dann besser funktioniert. Wir schauen nämlich im nächsten Tag auf das Verfolgerfeld und tatsächlich ist da Red Bull aktuell drin. Ja, also McLaren aktuell das beste Auto, das beste Team wahrscheinlich in der Formel 1. Wir schauen auf das, was am Wochenende bei den Verfolgern so passiert ist, was wir da so mitgenommen haben und bei wem wir glauben, dass er vielleicht in Belgien auch wieder einen Schritt nach vorne machen kann. Einstweilen natürlich an euch gern die Frage weitergegeben, glaubt ihr, die einzige Chance von Lando Norris wäre, Formel 1 Weltmeister zu werden, zumindest diese Saison, wurde in Ungarn vertan oder glaubt ihr mit ein bisschen Abstand auch, dass das eigentlich der richtige Umgang von McLaren mit dieser Situation war und man einfach an das Bigger Picture denken muss, ne? Und dass das gar nicht so schlimm war für Lando Norris am Ende, sondern ihm auch eine nützliche Lektion sein wird. Schreibt es uns über unsere so Social Media Kanäle. Ja, alle findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinow? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Ungarn, McLaren, richtig, richtig stark unterwegs und bei Red Bull. Ja, da ist der Wurm drin. Da ist wirklich der Wurm drin. Sergio Perez, der sich erneut selber im Weg stand in der Qualifikation. es nicht über Q1 hinweg geschafft hat, aber dann im Rennen, wie ich finde, eine gute Leistung gezeigt hat. Am Ende Platz 7 für ihn und ja, Max Verstappen, der hatte natürlich gehofft, dass er da irgendwie reinpreschen kann und mit dem Update am Auto, er hatte ja das komplette Update, Sergio Perez nicht alle Teile des Updates am RB20, dann irgendwie dann doch vielleicht den Sieg einheimsen kann. Man hat das mit dem Überholen ein bisschen unterschätzt. Man hat die Dirty Air unterschätzt und dann wurde es halt für Max Verstappen auch ein Problem. Dazu kamen strategische Probleme und Meckerei am Funk. Am Ende nur Platz 5, auch wegen der Kollision mit Lewis Hamilton, die so viele an 2021 erinnert hat. Es ist ganz interessant zu sehen, wie sich die Stimmung bei Red Bull auch wieder komplett gewendet hat, so gefühlsmäßig. Ne? Dennis, also wir hören und sehen immer mehr Unzufriedenheit. Wir haben Hanna Schmitz gesehen, die völlig konsterniert Giampiero Lambiase angeguckt hat. Das ist also wenn Verstappen tatsächlich nicht Weltmeister werden sollte, dann ist das tatsächlich das Bild der Saison, glaube ich. Sie da gesehen hat, dass das alles den Bach runtergeht. Red Bull, super interessantes Thema aktuell, weil einfach so viel in Bewegung ist. Was macht Max Verstappen 2025? Er selber sagt ja, er fährt, aber fährt er da wirklich? Dr. Marco, der jetzt eine Vertragsanpassung gemacht hat, die ihn bis 2026 fest bei Red Bull lässt und er nicht mehr mit Max Verstappen verbunden ist. Was bedeutet das für Dr. Marco? Was hat er sich in den Vertrag schreiben lassen? Da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren. Es ist spannend zu sehen, was mit einem Team passiert, was jahrelang den Erfolg gewohnt war, was jetzt wieder so ein bisschen ins Wanken gerät.
Ja, absolut. Unvorstellbar eigentlich, dass wir jetzt darüber reden, dass Red Bull nicht mehr erste Kraft ist. Wenn wir uns an den Saisonanfang und das letzte Jahr erinnern, war das ja Utopie. Und wir haben ja alle befürchtet, dass es bis 2026 sich nicht mehr ändert. Und jetzt haben wir den Punkt. Und den Moment, den du gerade angesprochen hast mit Hanna Schmitz, das war auch auf den Screens auf der Rennstrecke. Und da war auch das erste Mal, wo ich dachte, uiuiui, da irgendwas läuft da heute nicht, auch bei Max Verstappen nicht. Und ja, man hat natürlich jetzt schon ein paar Wochen lang das Problem mit Perez. Man merkt, das Auto ist nicht mehr das Nummer-1-Auto in der Formel 1. Und an diesem Wochenende hatte dann auch ich das erste Mal das Gefühl, dass da jetzt wirklich so ein kleiner Kontrollverlust sich einschleicht. Max Verstappen, der völlig von der Rolle schien, das, was ich so an Funksprüchen und mitbekommen habe und auch das Bild, was sich auf der Strecke abgezeichnet hat. Hattest du das Gefühl, dass der unter dem Helm da mit rotem Kopf sitzt und nur vor sich hinschimpft? Und ja, so wirkte dann auch sein Manöver mit Lewis Hamilton. Das hat auch für sehr viel Aufregung nochmal gesorgt auf den Tribünen. Und es wirkte alles ein bisschen kopf- und planlos, ehrlicherweise. Und dieses Gefühl, was schon mal so der ein oder andere Experte auch für die Zukunft so hinterlassen hat mit Red Bull, das könnte jetzt einen Weg nach unten, einen Weg zurück in die Mittelmäßigkeit geben. Es ist zumindest so, dass es nicht mehr absolut unrealistisch scheint, dass Red Bull jetzt ihren Status als absolutes Nummer-1-Team vielleicht schon wieder abgeben muss.
Ja, das war Ralf Schumacher, ne?
Der
bei mir im Interview gesagt hat, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.
Stimmt.
Ja. Es ist halt auch spannend zu sehen, was da jetzt im Hintergrund passiert. Ne? Also die Gerüchte verdichten sich ja, dass Sergio Perez vielleicht schon ab Spa nicht mehr im Auto sitzen soll. Alexander Wurz hat ja im ORF am Wochenende relativ klar gesagt, wenn man den Tausch macht, dann sollte man Daniel Ricciardo da reinsetzen. Erstens, um Liam Lawson nicht zu verbrennen direkt, wie man es schon mit anderen Fahrern gemacht hat. Also Gasly, Quert und wie sie alle heißen, können da ein Lied von singen. Und man hat den Head-to-Head-Vergleich für Tsunoda gegen Lawson dann auch über die Saison 2025 hinaus, um dann zu gucken, wenn Ricciardo doch verbrennen sollte, was weniger weh tut, würde als einen anderen Fahrer dahin zu setzen, dem das passiert, weil der kann dann einfach gesagt werden, okay, Daniel, du hattest deine Chance, kannst jetzt dann Botschafter machen. Und wäre vielleicht für die Teamchemie auch nicht das Schlechteste, dann Daniel Ricciardo zu nehmen, statt einem Liam Lawson, der vielleicht am Ende auch noch irgendwie besser ist als Max Verstappen, Gott bewahre für ihn. Aber dafür muss Perez ja erstmal aus dem Auto fliegen. Ja? Passiert das wirklich? Passiert das nicht? Also ein komplett sauberes Wochenende in Belgien, glaube ich, würde ihn da schon wieder retten.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, dass Sergio Perez, man redet ihn immer raus, aber irgendwie ist er doch immer da. Ne? Er hat jetzt auch in Ungarn, das muss man ja sagen, nachdem ich doch sehr, sehr eindrücklich gedacht habe, jetzt ist es vorbei nach dem Quali und nach dem Einschlag. Im Rennen ja eine respektable Leistung gebracht, hat sich da gut vorgefahren, sich aus allem rausgehalten, solides Rennen gefahren. Aber ja, da gibt es so zwei, drei Optionen. Ich fand die Option, die Alex Wurz da genannt hatte, tatsächlich im ersten Moment habe ich die gelesen und dachte so, auf keinen Fall. Also was soll Daniel Ricciardo denn noch bringen im Red Bull? Aber im Nachhinein, ja, ganz sinnfrei ist es vielleicht nicht, das so anzugehen, weil man hat ja auch mit Yuki Tsunoda jemanden, wo ich als Fan von außen her mir bis heute nicht drüber klar bin, kann der Red Bull oder kann das nicht? Weil er in dem einen Rennen wirklich super fährt, dann wieder nicht. Und so ein Head-to-Head mit Liam Lawson würde, glaube ich, nicht nur den Fans, weil um die geht es da, glaube ich, bei der Cockpit-Frage primär nicht, sondern wirklich den Verantwortlichen von Red Bull dann auch die Möglichkeit zu geben, wirklich den besten Fahrer rauszusuchen neben Max Verstappen. Aber du hast es gesagt, dafür müssen Sergio Perez erstmal sein Cockpit verlieren und ob das wirklich passiert, also ich glaube noch immer nicht dran, auch wenn ich persönlich ganz angetan davon wäre, mal ein neues Gesicht im Red Bull zu sehen und dann auch vielleicht ein jüngeres und ja, von daher abwarten. Ich weiß jetzt nicht, was, wenn du jetzt aus dem Bauch raus sagen würdest, glaubst du, Sergio Perez fährt die Saison zu Ende?
Ich glaube tendenziell ja, aber wenn sie ihn tauschen, dann ist es auch scheißegal, weil es wird sich mit Ricciardo nichts verändern. Aber ey, ich finde die Idee von Alex Wurz ja gar nicht so schlecht.
Aber dann wird der wird wenigstens lachen im Gegensatz zu Perez.
Da freuen wir uns, wenn das Einzige ist, was er kann. Nein, natürlich nicht. Ein toller Rennfahrer, Freunde. Wirklich. Was hat Dr. Marco sich da in den Vertrag schreiben lassen? Das ist die Frage, die ich mir noch stelle, wo ich noch nicht ganz klug draus geworden bin, weil er sich quasi die Verbindung zu Verstappen hat rausnehmen lassen. Ich glaube ja eher, dass das was ist, dass er wieder ein bisschen mehr Macht bekommt, das Cockpit bei den Racing Bulls zu besetzen. Bis 2026 dann einschließlich, wenn er nicht sogar noch verlängert wird, weil das ist ja auch so eine Sache, es ist ja wirklich ein dauerhafter Machtkampf da im Hintergrund bei Red Bull und man hat das Gefühl, dass Marco da so ein bisschen die Macht verliert, immer mehr und der Gedanke des Junior-Teams natürlich wieder eigentlich hervorkommen soll, also was passiert mit Tsunoda, wenn Honda weg ist, Ricciardo wird ein Plätzchen freimachen, gut, den würde Lawson erstmal übernehmen, aber dahinter sind ja auch ein paar, ne, Hadja, Lindblad und wie sie alle heißen, die natürlich auf ihre Chance warten. Tramnitz, Goethe natürlich auch. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er sich das vielleicht wieder so ein bisschen mehr hat reinschreiben lassen. So, das ist Red Bull. Kommen wir zu Mercedes. Wirklich stark jetzt. Die letzten 5 Rennen vor dem großen Preis von Ungarn das erfolgreichste Team gewesen. Jetzt in Ungarn hat man wieder ein Auto auf dem Podium gehabt. Zum 200. Mal Lewis Hamilton. Was für eine Statistik. Also auch da habe ich Kommentare gelesen, dass es ja Äpfel und Birnen vergleichen ist, wenn man sagt, so grundsätzlich eine Statistik zu vergleichen für Hamilton mit so Leuten wie Gerd Berger und Senna und wie sie alle heißen, ist unfair. Aber wo man sich drüber nähern kann, finde ich, ist immer die Ratio. Also zwischen Grand Prix-Teilnahmen und Podiumsplatzierung. Grand Prix-Teilnahmen, Pole Positions, Grand Prix-Teilnahmen, Siege. Und was Lewis Hamilton da erreicht hat in seiner Karriere, ist einzigartig. Ist bombastisch. Für mich der greatest of all time. Also ja, man soll diese Diskussion nicht immer wieder aufmachen, aber für mich ist das. Und das wird es so in der Formel 1, glaube ich, nicht mehr geben. Auch wenn Max Verstappen natürlich auf dem besten Weg dahin ist. Aber ich glaube, er wird nicht in diese Sphären vorstoßen, was zumindest diese Ratio angeht. Und dementsprechend ein toller Moment für Lewis Hamilton in Ungarn, seinen 200. Podiumsplatz zu feiern. George Russell am Sonntag noch mit Schadensbegrenzung, Platz 8 nach einer schlechten Qualifikation. Auch teilweise seine Schuld, teilweise die Schuld des Teams, hat das Team ja auch auf sich genommen. Aber insgesamt muss man sagen, was Mercedes da in den letzten Wochen zeigt, ist schon wirklich beeindruckend. In Spa wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger für sie, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich, Updates funktionieren weiterhin, auch in Ungarn hat das gut funktioniert und natürlich hat Hamilton auch so ein bisschen profitiert davon, dass Verstappen da mit ihm zusammengeknallt ist. Ja, die Situation generell, ich muss auch nochmal kurz drüber reden, also für mich, ich fand es gut, dass es keine Strafe gab am Ende so, Rennunfall ist halt passiert, dass es zwischen den beiden passiert, das ist halt ein bisschen ironisch auf 2021 geschielt. Aber Mercedes fasziniert mich zurzeit extrem, muss ich sagen.
Ja, absolut. Ich würde da sogar ganz kurz noch mal einen Bogen zurück zum Dr. Marco-Thema machen, weil du ja auch gerade sagtest, Hamilton, ob ein Verstappen jemals dahin vorstoßen kann. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, und da noch mal zurückzukommen auf Red Bull, warum Mercedes diese Ära so prägen konnte und vielleicht auch diese Red Bull-Ära zumindest scheinbar nicht so lange geht. Man hatte dort mit Toto Wolff und Niki Lauda ein Gespann, was zusammengehalten hat. Und bei Red Bull merkst du, dass es da nur um Machtkämpfe geht. Das kristallisiert sich immer mehr raus. Und ich glaube, dieser Nährboden war auch für Lewis Hamilton immer wichtig, in der Vergangenheit einfach ein Team zu haben, was als wirklich als Einheit auftritt. Das noch mal kurz zu dem Thema auch Dr. Marco und Machtkampf gesagt. Und ja, zu Lewis Hamilton, super Grand Prix gefahren. Ich würde auch sagen, das war ein Rennunfall, das war von Max Verstappen sehr, sehr überschwinglich da reinzuhalten, dann verbremst er sich, beziehungsweise die Räder blockieren. Hamilton hat mich tatsächlich positiv, möchte ich wirklich sagen, überrascht, dass er da einfach straight geblieben ist, reingezogen hat und am Ende dann auch diesmal wirklich das Glück hatte, dass sein Auto da heile geblieben ist. Wir erinnern uns, in vielen Situationen musste er immer zurückziehen oder war dann vielleicht auch der Leidtragende. Lewis Hamilton hat wieder so ein bisschen, man hat das Gefühl, er hat wieder ein bisschen mehr Killerinstinkt als in Mitte der Saison. Ich glaube, er riecht jetzt nochmal, dass es wieder ein bisschen was gehen kann. Und er gefällt mir momentan sehr gut. Wirklich sehr gut, nachdem ich ihn Mitte der Saison eigentlich ehrlicherweise schon fast abgeschrieben habe. Ist er jetzt wieder mit einem Feuer unterwegs, was ich ihm doch schon so ein bisschen abgesprochen habe, ehrlicherweise. Und das hat mir sehr, sehr imponiert. Und Mercedes ist da wieder auf dem Weg zu den Top 3. Das hat Ferrari mittlerweile eigentlich schon überholt, zumindest Stand jetzt. Also das Entwicklungsrennen dreht sich ja immer sehr schnell. Und wenn wir mal ehrlich sind, Kevin, vor 4, 5 Wochen haben wir, als wir über Mercedes gesprochen haben, das absolut nicht gesehen, oder?
Nee. Gar nicht. Also da haben wir schon ganz andere Sachen. Also das ist halt die Formel 1 2024. Ne? Silly Season ist verrückt und auch der Saisonverlauf einzelner Teams ist total verrückt und nicht vorhersehbar. Aber eins, was wir immer gesagt haben und das, was auch viele immer in den Gruppen wiederholen, ist, wenn man es einem zutrauen muss, mit Entwicklung den richtigen Schritt einzuleiten, ist das Mercedes. Und das hat sich wieder bewahrheitet. Die haben das geschafft und was man so hört aus dem Fahrerlager, und darüber hinaus ist, dass für 2026 tatsächlich Mercedes aktuell den besten Motor hat. Dass sie da wieder einen Vorsprung haben, dass es wieder was sein könnte, wo sie zu Beginn richtig gut unterwegs sind. Und das ist was Hoffnung macht, was Mut machen sollte. Dann ist nur die Frage, wer sitzt denn da im Auto? Ja, also ist das auch überhaupt noch George Russell? Oder sind das dann zwei ganz andere, die ab 2026 da fahren werden? Sitzt dann ein Kimi Antonelli dann da oder ein Max Verstappen oder wer auch immer. Also das ist halt schon spannend und das ist das Interessante in der Formel 1 diese Saison, dass es einfach wirklich es gibt kein Team, was so komplett über allen steht, aber es gibt immer wieder Teams in den Top 4, sage ich jetzt mal, die untereinander changieren und halt die Spitzenposition einnehmen, beziehungsweise einnehmen können, weil Ferrari ist aktuell auch wirklich ein Stück weit weg davon. Aber Mercedes traue ich dann zu. Es gibt noch Strecken diese Saison, wo sie mit dem Auto, was sie haben, definitiv in der Lage sein könnten, aus eigener Kraft nochmal ein Rennen zu gewinnen.
Ja, es ist einfach viel unberechenbarer und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Man bereitet sich im Endeffekt nicht mehr auf den Grand Prix vor und weiß vorab schon, wer gewinnen wird. Wir haben wirklich so viel Misch zwischen den Siegern und vorne auch in der Startaufstellung im Rennergebnis. Es ist einfach wieder wirklich schön und wir hatten ja alle schon lange das Gefühl, dass es da nicht mehr zukommt und wir da diese Schleife bis zum neuen Reglement fahren. Das ist wirklich durchweg positiv und ich glaube auch, Mercedes wird sicher noch Siegchancen bekommen. Ich war jetzt, weil du es gerade auch erwähnt hast, sehr überrascht und da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, dass ja zumindest in den Weiten des World Wide Webs rumgeisterte, dass George Russell ja jemand wäre, der vielleicht auch bei Audi reinkommen würde. Ich weiß nicht, wie siehst du das oder hast du da vielleicht wirklich schon mal gesicherte Informationen zugehört?
Nein, also gesicherte Informationen nicht, aber ich denke schon, dass George Russell ein Thema für andere Teams ist. Also ich könnte mir einen George Russell auch gut bei Aston Martin vorstellen. Ich würde es jetzt nicht so sehen, dass George Russell locked in ist bei Mercedes, weil Das hatten wir auch von Lewis Hamilton gedacht und natürlich denkt man das ein Stück weit sogar noch mehr von George Russell, weil der ja auch wirklich hochgezogen worden ist von Toto Wolff und von Mercedes. Aber natürlich, wenn das Audi-Projekt erfolgreich ist, es wird nicht von Anfang an erfolgreich sein, aber wenn es sich mit der Zeit weiterentwickelt, warum sollte dann ein George Russell nicht schon 2027 dahin wechseln? Also ich glaube, nichts ist fix. Vielleicht der Einzige, der wirklich fix ist, ist Leclerc bei Ferrari. Da würde ich wirklich sagen, da muss es schon sehr viel Fantasie geben, dass Leclerc bei einem anderen Team fährt. Aber ansonsten sehen wir ja jetzt, es ist nichts fix. Also wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass Verstappen bei Mercedes im Gespräch ist und da auch realistisch hinwechseln könnte? Niemand. Also vor allem nicht mit Toto Wolff. Ja? Und das hat sich komplett geändert. Deswegen, wenn George Russell einen Teamkollegen bekommt, à la Max Verstappen, dann würde ich sowas von schnell die Flucht antreten, wenn er merkt, dass Verstappen ihn da in Grund und Boden fährt, weil dann verliert Russell ja nur noch mehr Anerkennung. Ja, der ist ja forecasted for greatness. Das wissen wir doch.
Ja, es wird spannend zu beobachten. Also ich glaube, die Formel 1 so...
ist Vollmond, so, ne? Ich bin so giftig heute.
Giftig. Mit der Poesie eines Chris Martin. Ja. aber ja, die Formel 1 so wandelbar und unvorhersehbar wie lange nicht mehr. Aber mir gefällt sie momentan sehr gut, muss ich sagen.
Ja, mir auch. Wer könnte denn Ferrari fixen? Ne, wenn Chris Martin schon Fix You singt, habe ich auch an Ferrari gedacht. Aber so richtig schlau werde ich aus dem Team nicht aktuell. Also Wochenende wieder super zweigeteilt. Zu Beginn Carlos Sainz richtig gut. Dann Charles Leclerc wieder. Super Rennen von Charles Leclerc, muss man wirklich sagen, nach diesem Ausrutscher im freien Training. Und auch da finde ich so, mein Gott, ey. Man muss auch mal nicht immer alles sofort so überdramatisieren, wenn ein Fahrer im freien Training einschlägt. Ja, also nicht bei Logan Sargeant, nicht bei Guan Yu Zhou, nicht bei Charles Leclerc. Ne? Da muss man das Limit ja finden. Und wenn man das Limit irgendwann übersteigt, dann schlägt man halt ein. Ja, wenn der Schaden nicht zu groß ist, dann ist es auch nicht schlimm. Denn im Rennen hat Charles Leclerc wieder gezeigt, was es für ein herausragender Rennfahrer ist. Mit einer super Pace, mit einem super Verständnis für die Reifen. Am Ende für ihn Platz 4, natürlich auch bedingt durch den Fauxpas zwischen Verstappen und Hamilton. Aber ne, mit ein bisschen Glück schafft es vielleicht sogar noch aufs Podium. Carlos Sainz, auch ein super solides Rennen, wurde erneut nicht eingeblendet im Fernsehen. So das typische Sainz-Problem, das kennen wir ja schon. Platz 6 am Ende. Ja, nicht so ganz auf dem Niveau von Leclerc gewesen im Rennen, aber dafür in der Qualifikation richtig gut. Also es ist halt auch da nichts Verlässliches, sag ich mal, was bei Ferrari, wo man sagt, okay, es ist immer das Gleiche, sondern es ist immer ein bisschen was anders. Naja, und das Update, ne, da hängt man immer noch so ein bisschen hinterher. Und das ist halt das Beispiel für ein Update, was nicht so gut funktioniert, wo man dachte, ah, jetzt schaffen wir das irgendwie, jetzt ist der Knoten geplatzt, seit Monaco geht es aber bei diesem Team nicht so wirklich voran. Aber ja, Grund zur Panik deiner Meinung nach?
Ja, es ist, ich sag mal so, bei Ferrari, sie haben diesen Griff auf Platz 1 ja schon sehr oft angestrebt. Wir reden darüber seit dem neuen Reglement. Wenn wir uns erinnern, sie sind 2022 als bestes Team ins neue Reglement gestartet. Ich kann mich daran erinnern, dass ein gewisser Kevin Scheuren und ein gewisser Christian Nimmervoll schon sich Bilder ausgemalt haben, wie Charles Leclerc am Ende des Jahres auf der 4-Gala den Weltmeisterschaftspokal bekommt. Und am Ende kam es ganz anders. Und es ist jetzt wir haben 2022, 2023, das dritte Jahr im neuen Reglement. Und man hat immer wieder diese Momente, wo man glaubt, jetzt kann Ferrari angreifen, jetzt kann Charles Leclerc vielleicht um die Weltmeisterschaft fahren und es geht immer wieder nach unten. Und ja, irgendwo ist man dann, glaube ich, so ein bisschen an dem Punkt, dass man es ihnen vielleicht nicht mehr so zutraut, den großen Kniff noch zu schaffen. Vor allen Dingen, weil sie eben von der Start-Ziel-Gerade an von McLaren ganz, ganz böse eingeholt worden sind. Bildlich gesprochen hatte McLaren DRS und ist locker dran vorbeigezogen im Entwicklungsrennen. Und genau das, was McLaren jetzt geschafft hat, versuchen sie eben schon so lange. Und ich glaube wirklich, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Ich glaube aber auch, dass man mit Fred Vasseur jemanden hat, der genau die richtigen Regler da drehen kann. Aber man wird geduldig sein müssen. Und ja, vielleicht mal schauen, wo es da noch hakt. Anscheinend, wie gesagt, das Update war jetzt auf jeden Fall nicht der goldene Griff, den man sich erhofft hat.
Wie siehst du diese harte Kritik an Charles Leclerc?
Also Charles Leclerc hat, glaube ich, am Sonntag gezeigt, dass er unumstritten der bessere Ferrari-Fahrer ist. Und ja, ich muss auch zugeben, ich habe es ein bisschen hämisch zur Kenntnis genommen, als er Freitag eingeschlagen ist. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass ich ja sagte, immer wenn mein Bruder an der Rennstrecke ist, passiert da was. Ja, es ist passiert. Aber klar, es ist ein freies Training. Es ist nun mal eine blöde Stelle. Ne? Und er ist ja auch nicht der Einzige, der da auch in der Formel 2 gab es da einen Crash. Und man muss eben auch im Training irgendwo, wie du sagst, das Limit finden. Ich glaube, was ich tatsächlich glaube, dass es für ihn solche Situationen echt blöd sind, weil er wirkt halt wie jemand, der sich sowas dann doch mehr zu Herzen nimmt. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen Einfluss auf ihn auch hat, vielleicht dann für die ersten Sessions danach. Aber am Ende des Tages hat er, glaube ich, eindrucksvoll am Sonntag gezeigt, dass er der schnellere Mann ist und Ferrari mit ihm schon den Mann hat, mit dem man auch in die Zukunft gehen sollte, weil einige, auch an der Strecke, habe ich da so 2, 3 Kommentare gehört, die halt sagten, oh, Ferrari hat den Falschen rausgeschmissen und Sainz. Nein, am Ende des Tages ist, glaube ich, Leclerc der Mann, der Ferrari oder Ferrari anführen sollte an der Spitze.
So, und Best of the Rest haben wir dann noch den Kampf zwischen den Racing Bulls und Aston Martin gehabt am Wochenende. Das hat dann Yuki Tsunoda erledigt von den Racing Bulls, nachdem er ja auch heftig eingeschlagen ist am Samstag, auf dieses Grasstück gekommen ist. Da war dann diese Kante, er ist hochgeflogen, eingeschlagen, zum Glück ist ihm nichts passiert. Aber das Auto war halt Schrott. Das Auto wurde aber wieder aufgebaut, am Ende mit einer Einstopp-Strategie. Der Einzige, der es mit einer Einstopp-Strategie geschafft hat, obwohl sein Teamkollege Daniel Ricciardo eigentlich die grundsätzlich bessere Pace hatte, hat es Tsunoda ins Ziel gebracht. Auch wieder ein Indiz dafür, dass Tsunoda eigentlich ein ziemlich guter Rennfahrer ist, Freunde der Sonne. Und Lance Stroll hat den 10. Platz gesammelt für Aston Martin, obwohl es da auch eine Teamorder gab. Da sollte Stroll versuchen, Tsunoda zu jagen und dann den Platz zurückgeben. Hat er nicht gemacht. Fernando Alonso sagt zwar jetzt noch, ist ihm eigentlich scheißegal, wer 10. oder 11. wird, ne, wer den Punkt fürs Team holt. Weiß ich nicht, ob das zu 100% stimmt. Ich glaube, so langsam beginnt das nämlich zu bröckeln bei Aston Martin und Fernando Alonso. Aber da werden wir die nächsten Wochen noch ein bisschen genauer drauf gucken. Überrascht, dass die Racing Bulls Aston Martin geschlagen haben?
Zu teilen. Also ich habe es ihnen von Anfang an immer zugetraut eigentlich, weil ich glaube, dass die Basis da doch sehr gut ist und auch durch die Zusammenarbeit mit Red Bull. Aber natürlich war Aston Martin immer irgendwo der größere Player. Aber Yuki Tsunoda hat das fantastisch gemacht, auch gerade nach so einem Unfall. Und der sah ja auch schon wirklich übel aus, auch wenn er natürlich sich jetzt da zum Glück nicht bei verletzt hat oder so, aber wie er da durch die Luft geflogen ist in die Bande, das hat mich im ersten Moment an diesen Rubens Barrichello-Unfall so ein bisschen erinnert von 1994 in Imola. Also von daher war ich erstmal froh, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Aber ja, ich glaube, die Racing Bulls sind da auf einem guten Weg und Aston Martin scheint auch nicht wirklich schlau aus ihrer Performance zu werden. Das zum Beispiel mit Lance Stroll und Alonso, das habe ich gestern erst in eurem Livestream mitbekommen, das war an der Strecke gar nicht so mitzubekommen, weil die beiden auch von außen gesehen relativ ähnlich aussehen, wenn sie vorbeifahren in den grünen Dingern. Da durch das Halo sieht man ja auch die Helme nicht mehr, wirklich von der Seite. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich auch sage, ja, Fernando Alonso wird sich jetzt nicht die Blöße geben und sich wegen einer Stallorder gegen Lance Stroll am Mikrofon hinstellen und da jammern. Aber ich glaube auch intern, weiß ich nicht, ob Fernando Alonso diesen Multi-Year-Contract erfüllen wird. Ich zweifle immer mehr dran, ehrlicherweise. Ja. Aber er wird sicher woanders einen unterschreiben.
Ja, wer weiß, vielleicht ja beim Mercedes angetriebenen Alpine.
Da kann ich mein altes Merch wieder rausholen.
Ja, bitte, ich bitte drum. So, wir machen aber eine kurze Pause und dann würde ich sagen, reden wir mal so ein bisschen über dein Abenteuer Budapest. Da würde mich mal interessieren, was du so erlebt hast, wie du es so wahrgenommen hast, wen du so getroffen hast und da gibt es dann so ein paar Eindrücke von dir und wir werden natürlich auch noch auf den großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps, dem letzten Rennen vor der Formel 1 Sommerpause, vorausblicken. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch zurück nach dem großen Preis von Ungarn am Hungaroring. Rund, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das eigentlich sind. 20 Kilometer oder so, Dennis?
Ja, das kommt gut hin. Also wir ungefähr 20 bis 30 Minuten Fahrzeit mit dem Taxi. Das sollte so hinkommen, ja.
Wenn man nicht zu lange wartet, ne?
Wenn man nicht so lange wartet.
wie hat es dir gefallen? Erzähl mal.
Sehr schön, sehr schön. Also es war ein tolles Wochenende, muss ich wirklich sagen. Die Stadt Budapest hat mich sehr, sehr in ihren Bann gezogen. Ich war übrigens
also
in
Budapest hat dir gefallen, ja?
In Budapest, ja. Budapest ist eine tolle
Stadt. Warst du jetzt in Buda oder Pest?
Ich war tatsächlich in Buda. Ich habe mich beim Taxifahrer meines Vertrauens informiert. Nee, und es war wirklich toll. Ich hatte schon den, wer mir bei Instagram folgt, der wird es vielleicht mitbekommen haben, ich hatte den sehr lustigen Umstand, dass ich in einer Maschine mit Kai Ebel angereist bin. Und im Flugzeug habe ich ihn natürlich nicht wahrgenommen. Wir waren hinten. Er wird wahrscheinlich auch vorne in der Business-Klasse oder so geflogen sein. Auf jeden Fall im Flugzeug habe ich ihn nicht gesehen. Aber am Kofferband fiel mir dann jemand auf mit einer sehr, sehr auffälligen Hose. Und als ich dann hinschaute, habe ich gedacht, ja, da brat mir einer einen Storch, das ist wirklich Kai Ebel. Und,
er kann an der Hose.
ja, anhand der Hose, wirklich jetzt, ohne Spaß. Also hätte er die Hose nicht angehabt, ich hätte nie drauf geachtet. Aber durch die Hose habe ich ihn erkannt. Ja, und dann stand er vor mir, und ich muss es wirklich nochmal sagen, und das habe ich ihm auch vor Ort einfach gesagt, weil ich auch finde, gerade diese Leute, die als Kommentatoren oder Moderatoren arbeiten, die auch sehr oft im Internet angefeindet und genervt werden. Und ich habe ihm auch einfach mal gesagt, dass er für mich wirklich jemand ist, der meine Jugend geprägt hat, der halt auf meiner Flimmerkiste lief, als ich im Kinderzimmer Formel 1 geguckt habe. Und habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir auch ein Foto zu machen. Und ja, da war wirklich ein super Start, muss ich sagen. Dann hat man auch direkt gute Laune. Die sind dann in unser, es ist eine Art Airbnb. Also wir sind hier in Budapest in einer Wohnung untergebracht. Auch sehr schön alles. Der Weg zur Strecke, muss ich auch sagen, ich habe ihn mir schlimmer vorgestellt. Wir haben es beide Versionen gehabt. Wir sind mit dem Taxi gefahren. Das geht relativ zügig bis auf den letzten Teil an der Autobahn. Da staut sich es natürlich ein bisschen. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, was auf dem Hinweg wirklich super funktioniert, muss ich sagen. Einzig gestern nach dem Rennen, da haben wir wirklich 3 oder 4 Stunden wirklich auf ein Taxi warten müssen, diese Taxischlange. Also, ich habe mir ungefähr vorgestellt, dass die Einlasskontrollen bei deinem Coldplay-Konzert, da müssen ähnliche Schlangen gewesen sein wie hier in der Taxischlange.
Ich muss zugeben, wir waren die allerletzten, die im Stadion waren, weil ich hatte noch ein Tennisturnier vorher. Und Coldplay hat um 21 Uhr gespielt. Wir sind um 20.50 Uhr oder so ins Stadion gekommen. Ich hatte nicht mal mehr so ein Armband.
Ei!
Ja, der Armbandverleih war schon zu. Ja, aber deswegen keine Schlange.
Just in time,
just in time. Ja, genau.
Und wir haben wirklich schöne Abend hier in Budapest gehabt. An einem weiteren Abend habe ich dann tatsächlich die nächsten TV-Experten getroffen, nämlich Ralf Schumacher und Peter Hardenake, auch sehr freundlich. Wir haben, die haben im Restaurant zu Abend gegessen, wir saßen da im Biergarten. Als sie dann an uns vorbeigegangen sind, habe ich die auch kurz nach einem Bild gefragt, weil gerade auch Ralf Schumacher natürlich auch einer ist, den man auch in seiner Jugend verfolgt hat als Rennfahrer. Und ich finde sie einfach sehr sympathisch, die Truppe dort. Und auch das war eine coole Sache. Am letzten Abend, aber den wollte ich nicht stören, weil der war am Essen. Aber da habe ich sogar noch David Coulthard gesehen. Das war auch ganz interessant. Das heißt, man sieht hier wirklich die Leute auch in der Stadt. Man kann was erleben. Es ist eine sehr aufgeräumte, ordentliche Stadt. Das muss man wirklich sagen, da war ich doch sehr verwundert, wenn ich solche Parks bei uns teilweise in der Stadt sehe, im Ruhrgebiet. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Land wie Ungarn da doch eigentlich hinterher ist oder wir in Deutschland da in Punkten schon weiter sind. Aber was das angeht, wirklich ordentlich, sehr schön, sehr aufgeräumt. Und ein ganz wichtiger Punkt, das Internet hier ist 1000-mal besser als in Deutschland. Ne? Also wenn ich in Deutschland ins Fußballstadion gehe, habe ich 0 Netz. Hier an der Rennstrecke bei noch wesentlich mehr Leuten konnte ich die ganze Zeit Videos schicken und chatten oder schreiben oder telefonieren. Also ich bin wirklich positiv begeistert und Ungarn hat sich in mein Herz gebrannt. Besonders Budapest natürlich.
Ich muss jetzt sagen, nicht nur in dein Herz, sondern auch auf die Haut wahrscheinlich, oder?
Auch auf die Haut ein bisschen. Ja, Freitag hatte ich tatsächlich auch einen Sonnenstich. Da ging es mir wirklich ganz, ganz schlecht. Aber Samstag hatten wir dann zum Glück ja bewölktes Wetter und einen kleinen Regenschauer vor der Quali. Und der hat nicht nur das Quali spannend gemacht, sondern auch mir ein bisschen Linderung verschafft.
Und wie fandst du so das Catering an der Strecke? Ich finde, das ist ja in Ungarn am Hungaroring echt krass. Also der Forint ist ja, oder die Forint oder wie auch immer, diese Währung, die sie in Ungarn haben, ist ja jetzt nicht so gerade das teuerste der Welt, muss man sagen. Nee. Also Ungarn ist wirklich Preis-Leistung ist der Ungarn Grand Prix eigentlich der ideale Grand Prix, um hinzufahren.
Ja, absolut. Also was man geboten bekommt, und du hast es gesagt, also ich war hin und weg von dem Catering an der Strecke. Ne? Also ich erinnere mich gerne an unsere Spa-Fahrt vor 2 Jahren, als es da eine Bude für Getränke gab, wo man 2 Stunden angestanden, eine, wo es ein paar Pommes und Frikandeln gab. Und hier hattest du eine Auswahl. Du hattest Langosch, du hattest tatsächlich, auch wenn es das Land nicht mehr gibt, aber es war so deklariert, einen jugoslawischen Grill. Du hattest Burger und du musstest nirgendwo länger anstehen als 2-3 Minuten. Ich fand das also so wahnsinnig gut und organisiert und gelöst hier, ne? Und auch der Umstand, den ich in Belgien zum Beispiel sehr störend fand, dass du halt an den Ständen auch Getränke und Essen holen kannst und dich nicht 2-mal anstellen musst. Von daher, was Catering angeht, Ungarn für mich eine 1 plus mit Sternchen, wirklich.
Ja, also ich würde tatsächlich auch empfehlen, wenn ihr noch nie an der Strecke wart irgendwo, also klar, Spa immer geil. Also Spa kann und sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Und macht es so schnell es geht, weil wir wissen nie, wie lange Spa wirklich im Formel-1-Kalender bleibt. Aber Ungarn ist ja ein bisschen länger noch drin. Und wenn ich eine Strecke empfehlen sollte, wo ihr hinfahren solltet, weil das Ganze drumherum einfach passt, mit der Stadt, mit der Strecke. Ich finde auch, die Rennen in Ungarn liefern eigentlich in den letzten Jahren immer Geschichten. Das ist mir auch aufgefallen. Also wenn wir über Ungarn sprechen, dann ist immer irgendwas Verrücktes passiert. Ob das 21 war, wo Hamilton alleine in der Startaufstellung stand, wo da vorher auch Bowling gespielt wurde, wo es auch Kontroverse gab. Und in jedem Jahr passiert eigentlich irgendwas in Ungarn. Meistens ist es ja auch der Grand Prix vor der Sommerpause. Das heißt, man hat auch so ein bisschen Silly Season und sowas auch mit dabei. Aber man kommt ziemlich günstig hin von vielen Flughäfen nach Budapest. Auch mit Billigfluglinien. Man kann auch mit dem Zug fahren. Sehr komfortabel eigentlich. Und dort vor Ort finde ich eigentlich auch die Transportmöglichkeiten zur Strecke eigentlich sehr gut. Nur am Sonntag ist es halt sehr voll. Das ist halt so. Hast du ja selber auch erfahren müssen, leider, ne?
Genau, wobei ich da auch sagen muss, es war wirklich erst auf dem Rückweg sehr extrem, ne? Also selbst Sonntag hin zum Rennen war es wirklich super organisiert. Also du kommst wirklich an, wir sind hier von Budapest aus mit der U-Bahn zu so einem S-Bahnhof quasi gefahren. Und der fährt dich dann bis in einen nahegelegenen Ort am Hungaroring und von da aus dann eine Reihe von Bussen, die wirklich nicht enden will, also Shuttle-Busse en masse. Und es ist wirklich top organisiert. Also dafür, dass die Umstände um den Hungaroring, es ist nun mal ein kleines Dorf, was da drumrum ist, mit engen Straßen. Es liegt nicht direkt an der Autobahn. Es sind noch ein paar Kilometer von dort aus hin. Ist es wirklich super gelöst. Ne? Also einzig nach dem Rennen, da aber es liegt auch irgendwo in der Natur der Sache. Es wollen alle weg, es bleiben alle relativ lang, weil sie noch auf die Strecke wollten, so wie ich auch. die natürlich danach so einfach diesen Asphalt mal spüren wollen. Ne? Das ist schon immer ganz interessant. Das fand ich auch in Belgien super. Und auch hier, und da kann ich vielleicht auch noch erzählen, eine kleine Story. Da habe ich mich natürlich auf der Startziel gerade gegenüber der Alpinbox hinbegeben, weil ich natürlich dann auch einfach interessiert schauen wollte, wie das dann abläuft, wie da abgebaut wird und einfach auch so ein bisschen mich dann erholen. Da konnte man sich dann ja ein bisschen auch anlehnen an die Boxenmauer und tatsächlich kamen dann auch 2 Alpin-Mechaniker zu mir, die hatten gesehen, dass ich da in Alpin-Kleidung war, haben sich bei mir entschuldigt für die schlechte Leistung, wobei ich denen auch gesagt habe, dass ich feste dran glaube, dass es besser wird und habe tatsächlich von beiden ihre Pitstop-Gloves, also die Handschuhe, die sie beim Boxenstopp getragen haben, bekommen. Fand ich jetzt für mich persönlich, für meine Alpin-Sammlung sehr, sehr schöne Stücke auf jeden Fall.
Passen die denn auf deine Hände? Hast du versucht anzuprobieren?
Ich habe es tatsächlich, einer passt, der ist genau meine Größe, der andere nicht. Der kommt aber auch, der wird auch in einen Bilderrahmen. Ich werde mir so einen schönen Bilderrahmen machen von diesem Wochenende, weil ich doch einige Erinnerungen da mitgenommen habe und da werde ich die mit einbauen.
Ja, die andere benutze dann zum Kartfahren.
Zum Beispiel.
bist ja passionierter Kartfahrer, wissen wir. Also wissen vielleicht gar nicht so viele.
Ja, also ich fahre tatsächlich in einer Hobbyliga, die in Nordrhein-Westfalen ihre Liga veranstaltet. Wer da Interesse hat,
ja, erzähl ruhig.
Die heißen, also wir sind die Kartfreunde, also kartfreund.de. Wenn da jemand Lust hat, kann er mich gerne bei Instagram anschreiben. Wir suchen immer noch Leute. Das heißt, wir fahren 6 Rennen im Jahr auf Leihkarts, also Leihkartbahn im Raum Nordrhein-Westfalen. Und wir freuen uns immer, wenn Leute mitfahren wollen und fahren da wirklich schöne Rennen. Es ist immer eine entspannte, faire Atmosphäre. Das heißt, Es geht jetzt nicht darum, den anderen wie Max Verstappen und Hamilton da ineinander reinzurasen, sondern einfach schön entspanntes Racing, danach noch eine gute Zeit verbringen. Also wenn jemand Lust hat, gerne bei mir melden.
Wie wäre es mit einem Gaststart von Kevin Scheuren?
Das wäre mir ein Fest, Kevin. Das wäre mir ein Fest.
Also wenn du Termine reden. Wir müssen über Termine reden. Ich bin für sowas.
Ich gebe dir die durch.
Ja, klar. Machen wir im Off.
Genau.
Ja, also du würdest, also wenn du von 1 bis 10 dein Budapest-Erlebnis, dein Hungaroring-Erlebnis bewerten solltest?
Also 8 mindestens. 8 mindestens. Also jetzt in der Euphorie würde ich sogar eine 10 sagen, aber wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen. Gerade wenn man vielleicht das erste Mal zur Formel 1 geht, was das Monetäre angeht, was man erlebt angeht, was man drumherum hat. Ich habe mich wirklich in die Stadt verliebt, ganz ehrlich. In Budapest übrigens.
Ich finde tatsächlich auch, wenn man zum ersten Mal mit seinem Kind an die Strecke geht, ist vielleicht Budapest gar nicht die schlechteste Variante.
Weil, absolut, das ist jetzt auch für mich nächstes Jahr der Plan. Ja. Also nächstes Jahr wird mein Sohn definitiv dann mitkommen.
Ja, weil ich finde tatsächlich, Spa ist halt so eine, aber Spa als Tribünen ist halt sehr teuer, finde ich, in Spa tatsächlich. Also Spa ist lohnender, General Admission zu nehmen und dann auf dem Hang zu sein. Das ist mit dem Kind dann immer schwierig, finde ich. Aber ich finde, in Ungarn kommst du halt auch relativ günstig auf eine gute Tribüne.
Ja.
Also deswegen auch da eine Empfehlung. Also Hungaroring, auf jeden Fall eine Reise wert, habt ihr gehört. Und ja, schön, dass ihr so eine tolle Zeit hattet. Gönne ich euch wirklich sehr. Und ja,
danke.
Jetzt geht's nächste Woche an den Ort, an dem wir uns zum ersten Mal in echt gesehen haben. Spa-Francorchamps, genau. Camping Green, ne, das war unser Ort. Gemeinsam aus dem Zelt stapfend um 6 Uhr morgens. Unvergessen. ja, aber da sind wir nicht an diesem Wochenende, aber dafür ganz viele andere Fans, auch einige von euch, das wissen wir. Und wir blicken jetzt im nächsten Take noch auf dieses Rennen voraus. Der große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Nach einer kurzen Pause geht's weiter, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, die Formel 1 zurück auf der Ardennenachterbahn, auf der schönsten Strecke im Formel 1 Rennkalender, dem Circuit de Spa-Francorchamps. Die Strecke, in der Nähe ich geboren bin und mich immer heimisch fühle, wenn ich da bin. 7 Kilometer, 44 Runden, 9 Rechtskurven, 10 Linkskurven und insgesamt werden 308 Kilometer gefahren und es ist wirklich eine wundervolle Strecke. Wenn ihr dort seid, werdet ihr es erleben, insbesondere wenn ihr die General Admission Karten habt, wo ihr euch an verschiedenen Stellen an der Strecke hinsetzen könnt. Wie gesagt, ich empfehle, also am meisten empfehle ich tatsächlich Point. Das bleibt für mich die beste Stelle an der Strecke, insbesondere auch für die Rahmenrennen, weil da passiert meistens immer was. Ihr habt auch ein Bildschirm vor euch. Da müsst ihr allerdings gerade am Sonntag sehr, 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 sehr früh da sein. Und es ist ein bisschen Fußweg. Das ist nämlich das einzige Problem. Es ist sehr viel Fußweg drumherum. Aber sehr empfehlenswert auch Camel Straight. Tatsächlich insbesondere bei der Qualifikation, weil da passiert ja eh nicht viel. Aber ihr habt dann, wenn ihr, je nachdem, wie weit ihr hochgeht zu Le Combe, habt ihr die Möglichkeit dann, wenn dann die Rahmenrennen sind, also Formel 2, ich weiß gar nicht, ob Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup fährt an diesem Wochenende. Aber da habt ihr natürlich auch ein bisschen Action dann noch. Und ja, ansonsten Speed Corner fand ich jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Kann man sich aber auch hinstellen. Und Bus-Stop-Schikane geht natürlich auch. Aber nee. Also da müsste man schon hoch auf den Hang gehen. Aber da muss man auch sehr früh für da sein. Das ist auch sehr gefährlich. Also mein bester Freund Marcel und ich können da, also nicht selber ein Lied von singen, aber einer hat ein Lied gesungen, als er runtergepurzelt ist und hatte dann das Bein gebrochen. Aber gut, das passiert dann halt am Circuit de Spa-Francorchamps. Ihr könnt wunderbar campen. Camping Green ist da unsere Empfehlung, glaube ich, immer noch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da seid ihr auch am Eingang bei Le Combe quasi. Hinten an der Camel könnt ihr entweder rechts Richtung Camel Straight gehen oder links dann halt Richtung Point stapfen. Ja, und was soll man sonst noch sagen? Es ist einfach die schönste Rennstrecke der Formel 1, meiner Meinung nach. Und an diesem Wochenende, glaube ich, ein sehr spannender Ort, Dennis. denn wir haben erneut wieder eigentlich keine Ahnung, wer an diesem Wochenende vorne sein soll.
Genau, keine Ahnung, aber davon ganz viel. Ja, es ist jetzt, wenn wir Budapest nehmen, eigentlich das komplette Gegenteil von Budapest, beziehungsweise vom Hungaroring. Wir haben eine Strecke mit viel Highspeed, mit auch teilweise schnellen Kurven. Du hast ja gerade ein paar genannt, wie Puhorn. Und es wird interessant zu beobachten, wie jetzt diese Updates, die auch die Teams jetzt unter anderem nach Ungarn mitgebracht haben, wie die dann dort funktionieren. Daher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung, wie das Kräfteverhältnis sein wird. Ich habe eine Vorstellung davon aus der Vergangenheit, aber es wird spannend zu beobachten, ob dann vielleicht wieder jemand ganz anderes angreift, ob McLaren das behaupten kann oder ob vielleicht dann doch ganz langweilig Red Bull wieder die Nummer 1 sein wird. Fragen über Fragen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, aber so wirklich aus dem Fenster lehnen möchte ich mich persönlich nicht. Hast du vielleicht so einen Wink mit dem Zaunfall, den du geben würdest, wen du nach deiner Meinung nach als stärksten sehen wirst in Spa?
Also ich glaube, wenn das Update von Red Bull tatsächlich funktionieren sollte, also es ist halt schwierig festzustellen, wie gut das Update läuft, was vor allem Verstappen auf dem Auto hatte, jetzt nur bezogen auf Budapest, weil eben die Strecke, du hast es schon gesagt, eine ganz besondere Strecke ist und auch die Begebenheiten da ganz besondere sind. Belgien, wenn das da funktionieren sollte, was die da ins Auto gepackt haben, dann glaube ich, ist Red Bull der Top-Favorit am Wochenende. Weil erstens liebt Verstappen die Strecke. Wir haben ja selber schon erlebt 2022, als er da, ich glaube, innerhalb von 12 Runden von 18 auf 1 gefahren ist oder so. Ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall war es krass. Es war wirklich krass.
Ja.
Viel schneller noch, als wir es selber erwartet haben teilweise. Und grundsätzlich ist ja der Red Bull auch das schnellste Auto im Feld. Ja, und das hilft natürlich, gerade in Spa auf dieser langen, geraden Kemmel, aber auch hinten raus dann, auch in Blanchimont zum Beispiel, dann anbremsen auf Busstop, da kann er natürlich dann auch durchziehen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann glaube ich, ist McLaren der Top-Favorit. Und damit es natürlich spannend sein zu sehen, ob Norris oder Piastri, was macht dieser Sieg jetzt dann mit Piastri? Wie sehr löst das was? Wie sehr nimmt Norris den Frust auch mit aus Budapest, sag ich mal? Treibt ihn das an? Blockiert ihn das vielleicht? Aber dann, glaube ich, ist McLaren auf jeden Fall der Top-Favorit, wenn das nicht klappt, weil das Auto passt halt auf jede Strecke aktuell. Ich weiß nicht, ob Mercedes in Spa nativ in der Lage ist, das Rennen aus eigener Kraft zu gewinnen. Das glaube ich eigentlich eher nicht und Ferrari auch nicht. Das heißt, entweder wird es Red Bull oder McLaren. Ich glaube, ich würde mich da soweit festlegen zu sagen, wenn das Update funktioniert, ist es Red Bull, ist es Max Verstappen. Ziemlich eindeutig sogar. Und wenn es nicht funktioniert, wieder erwartend, ist das ein riesen Hoffnungsschimmer für den Rest der Saison. Weil es kommen ja auch nach dem Rennen in Spa, nach der Sommerpause, Sandford, Monza. Also da kommen noch Strecken, wo es auch wehtun könnte für Max Verstappen, wenn er da nichts reißt. Dann glaube ich, ist es McLaren. Aber dafür muss halt dieses Update nicht funktionieren. Und das ist das, was wir alle noch nicht so wirklich wissen.
Ja, aber jetzt, wo du es gerade sagst, auch interessant, so ganz, ganz hart runtergebrochen haben wir dann mit Sandford und Monza wieder so den gleichen Turnus, ne? Wieder eine enge Strecke mit vielen Kurven, die zwar doch ein bisschen richtig schneller ist, aber auch irgendwie so zumindest im Großen und Ganzen ähnlicher Ungarn ist, und mit Monza dann wieder eine Highspeed-Strecke, ne? Also dann könnte sich vielleicht sogar genau das Bild, was wir jetzt diese Woche hatten und nächste Woche haben werden, nochmal wiederholen. Und ja, ich glaube, gerade Zandvoort könnte auch sein, dass es da Max Verstappen mental auch besonders wehtun würde, wenn er da von McLaren geschlagen wird.
Ja, richtig. Und dahinter ist es natürlich auch noch interessant, ne? Also da sind wir wieder bei diesem Kampf im Mittelfeld. Also ich glaube, die Hackordnung wird schon so sein, Red Bull, McLaren, also 1 oder 2, und dahinter Mercedes und Ferrari. 3 oder 4, aber ich glaube eher dann doch Vorteile für... Also ein Stück weit würde ich ja denken, Ferrari hat im Gegensatz zu Mercedes schon Vorteile, aber da müsste das Wetter so ein bisschen mitspielen. Ja, also, obwohl auch das vielleicht nicht mehr so 100% zu sagen ist, dass der Mercedes bei kühleren Temperaturen besser funktioniert, weil das war in Budapest, obwohl in Budapest am Sonntag war schon kühler, sag ich mal.
Das stimmt, ja.
Als noch am Freitag. Also auch da, ne, sagen wir mal, okay, 1 und 2, Red Bull und McLaren, 3 und 4, Mercedes und Ferrari. Und dann ist es offen. Dann ist tatsächlich offen. Ich glaube, dass Aston Martin Best of the Rest wird am Wochenende, weil die Performance aus Silverstone, glaube ich, vergleichbarer ist mit der Performance, die sie in Spa zeigen könnten.
Ja.
Und ja, das war gut. In Silverstone war gut.
Stimmt. Ja.
Also für Aston Martin-Verhältnisse.
Ja, also an einerseits klar, wenn wir überlegen, wo sie herkommen und wo wir oder ich persönlich sie auch irgendwo doch dann ja mehr oder weniger eingeordnet haben am Anfang, nämlich vielleicht sogar als Anwärter um Siege und Podien, ist es natürlich schon erschreckend. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass sie zumindest kurzfristig noch die fünfte Kraft bleiben werden. Aber das Entwicklungsrennen dahinter, gerade was das Thema Racing Bulls angeht und eigentlich auch, obwohl es an diesem Wochenende natürlich nicht wirklich was zu holen gab für Haas, aber auch Haas. Also ich glaube, der, wie Niki Lauda zu sagen pflegte, der Pressure für Aston Martin ist da. Und wir haben ja auch noch eben das Pulverfass Fernando Alonso. Von daher beobachte ich die Grünen aus Silverstone wirklich ganz genau jetzt in den kommenden Wochen.
So, und dann dahinter natürlich Racing Bulls, Haas. Haas hofft natürlich wieder so ein bisschen besser in die Spur zu finden jetzt auch in Spa. Könnte sogar funktionieren, gerade im Mittelfeldkampf mit den Racing Bulls. Würde ich nicht ausschließen, dass Nico Hülkenberg da wieder gute Chancen hat, in die Punkte zu kommen. Und dann weiter hinten ist es halt eine Wundertüte, ne? Wie weit kann Williams nach vorne kommen? Wer bringt auch noch Updates mit? Wird Sauber weiter ohne Punkt bleiben? Hört das Drama bei Alpine nicht langsam auf? Ja, also das war ja schon wieder peinlich am Wochenende, oder?
Oh ja, also es war wirklich, wurde auch ein Sonntag nach dem Rennen von einer Gruppe niederländischer Max Verstappen-Fans mehr oder weniger, Parole gepiepelt und ausgelacht dafür, wie man Alpine-Fan sein kann. Aber egal, ich stehe dazu. Aber ja, es ist Pierre Gasly tatsächlich irgendwie, das ist mir total entgangen. Ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit irgendwas Spannendes, ein Zweikampf auf den Screens war, dass ich nicht hingeguckt habe. Aber dass Pierre Gasly rausgefahren ist, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, und auch Esteban Ocon am Ende Platz 18. Man hat noch einen Sauber hinter sich gelassen. Aber es war halt wieder nichts. Ne? Das fing schon in der Quali an mit der Entscheidung, nicht mehr rauszugehen. Und ja, war weggeworfenes Wochenende. Also Alpine und Sauber irgendwie, auch wenn Alpine vielleicht die mehr Lichtblicke hatte bis jetzt als Sauber, doch aktuell scheinen sie so die größten Problemkinder der Formel 1 zu sein.
Ja, und dann werden wir natürlich darauf achten, was es sonst noch so gibt. Ich schaue mal gerade so ganz spontan jetzt am Montag auf die Wettervorhersage für Spa-Francorchamps am Wochenende. Mal gucken, auch für euch vielleicht ganz interessant, wenn ihr noch packen müsst, wenn ihr dort campt und so, weil das kann auch in die Hose gehen. Das kann Sophie ein Lied von singen, von vor ein paar Jahren.
Oh, sie war ja bei dem legendären, also legendär in Anführungszeichen, bei dem Rennen, was nie wirklich gestartet wurde, ne?
Ja, richtig, richtig.
Ah, ja, ja.
So, aktuell sieht es so aus, dass wir am Freitag 21 Grad und bedeckt haben, bei 90% Regenwahrscheinlichkeit. Am Samstag 21 Grad leicht bewölkt trocken und Sonntag 20 Grad leicht bewölkt trocken. Eigentlich geil.
Ja.
Das ist gut. Ja. Also nicht zu heiß, nicht zu kalt. Nehmt euch lieber einen Pulli mit, so oder so. Doch. Könnte interessant werden am Wochenende. Muss auch nicht regnen dafür.
Ja.
Es gibt zumindest keinen Sprint, den gibt es erst nächstes Jahr wieder in Belgien.
Und ein kleiner Tipp für alle Formel-1-Kenner und Enthusiasten. Ich habe übrigens gesehen, im F1-Outlet-Store, im offiziellen, der immer in der Nähe der Strecke aufgestellt ist, gibt es noch Stoffel-Van-Dorn-Merch. Also wenn ihr euch da mit einer heimischen Rennfahrerlegende einkleiden könnt, stiefelt los. Es lohnt sich.
So, hier sind eure Session-Zeiten. Mal gucken, ob wir sie dieses Mal auch in unserem Instagram-Post richtig hinbekommen. Da werden wir uns Mühe geben. Erstes freies Training am Freitag um 13.30 Uhr. Zweites freies Training am Freitag um 17 Uhr, das dritte freie Training am Samstag um 12.30 Uhr, das Qualifying am Samstag um 16 Uhr und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr. Und wenn ihr nicht vor Ort seid und ein Formel-1-Radio braucht oder einfach einen Alternativkommentar haben wollt, Dennis und ich sind am nächsten Sonntag natürlich wieder für euch da. Ja, in der Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de werden wir euch unterhalten und informieren, was so passiert in Spa-Francorchamps.
Oh ja, ich freue mich schon sehr drauf wieder.
Ja, kann auch wieder losgehen. Wir schauen noch auf unsere Tippspiele. Haben wir natürlich auch gehabt am Wochenende. Auf unser eigenes, Dennis, du hast gewonnen am Wochenende.
Hey!
Ja, 1,5 zu einem Punkt.
Ja. Immerhin ein Erfolgserlebnis. Ja.
Steht 34 zu 32,5 für mich. Immerhin führe ich noch. In der Gruppe 1 unserer Kicktippspiel gratulieren wir Lando-04 und Ben93 zum Tagessieg, 46 Punkte. In Gruppe 2 Kevin, nicht ich, keine Sorge, mit 48 Punkten. Und in Gruppe 3 CK3 mit 40 Punkten zum Tagessieg. In der Gesamtwertung führt der Tiger Trojan Senior mit 629 Punkten aus Gruppe 2, gefolgt von Margarete mit 621 Punkten aus Gruppe 1 und Prince 2512 mit 617 Punkten aus Gruppe 1. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig ausspreche. F1 Fantasy, die Leonie hat ein Team und sie hat mit 284 Punkten den Tagessieg geholt. Ich, Lando auf der Science. Leonie, habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe. Weil es steht, ich, Lando auf der, in Klammern, S1. Ich denke, dann muss das so lesen.
Also, ja, doch, würde ich auch so sagen.
In der Gesamtwertung führt David mit seinem Team Das Goon mit 2908 Punkten. Dann Janne, Racing Tigers 05 mit 2852 Punkten und Peters Team Paul Sargent mit 2772 Punkten. So viele Zahlen. Macht einfach weiter mit. Und dann werden wir nach der Sommerpause auch endlich verkünden, was es für euch zu gewinnen gibt. Wir tippen den großen Preis von Belgien, die ersten drei, die Pole Position, Platz 10 und den letzten gewerteten Fahrer. Und Dennis, du fängst bitte an.
Okay, ich sage, der Sieger wird Max Verstappen sein und auch die Pole wird er holen. Auf Platz 2 Lando Norris, auf Platz 3 Sergio Perez. Ich glaube, der wird noch mal alles geben müssen. Jetzt haben wir die ersten drei Pole Position. Der Platz 10 geht an Lance Stroll und letzter wird Guan Yu Zhou.
Ist aktuell kein schlechter Tipp für den letzten. ich sage Pole Position Lando Norris. Den Sieg holt sich aber Max Verstappen. Vor Lando Norris und Charles Leclerc. 10. Platz George Russell. Und letzter gewerteter Fahrer wird... Ja komm, sicherer Punkt wäre gut, ne? Guan Yu Zhou. Glaube ich auch. So, also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bedanken uns fürs Zuhören und Dennis, danke, dass du aus Budapest heute mit mir gemeinsam diese Ausgabe gemacht hast.
Sehr gerne. Es war mir wie immer eine Freude. Ich grüße alle und ich freue mich drauf, euch hoffentlich am Sonntag dann bei der Watchparty zu lesen. Würde ich mich sehr freuen. Und dir auch, Kevin, danke und eine tolle Restwoche.
Abonniert Starting Grid, wo ihr Starting Grid abonnieren könnt. Lasst uns gerne auch eine Rezension da, wenn ihr wollt. Das würde uns sehr freuen. Und bis zur nächsten Ausgabe, nächste Woche Montag, wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.